Heute ist unser Thema Advent heißt Leben. Letztes Mal hatten wir das Thema Advent heißt Zukunft, heute Leben. Und wir feiern Advent, wie Johannes das schon gesagt hat, jetzt schon manche sehr, sehr lange und sehr, sehr oft. Aber wir feiern Advent und wir feiern jedes Mal das Leben. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Dann feiern wir Weihnachten und wir feiern wieder das Leben. Und irgendwann feiern wir Karfreitag und wir feiern das Leben durch den Tod Jesu. Dann feiern wir Ostern und wir feiern das Leben. Dann feiern wir Himmelfahrt zuerst. Wir feiern das Leben. Dann feiern wir Pfingsten und wir feiern das Leben. Das zieht sich durch. Das ist so auf dem Herzen Gottes, dass wir leben. Und er will das Leben geben. Letzte Woche, da kam jemand auf mich zu. Und da kam der Gedanke auf, wie kann ich Advent feiern und mich auf die Wiederkunft Jesu freuen? Wie geht das? Wie kann ich diese Hoffnung haben? Wie kann ich diese Zukunft haben? Wie kann ich dieses Leben haben, wenn ich ganz genau weiß, dass die Wiederkunft Jesu gleichzeitig auch bedeutet, dass unzählige Menschen wie diese Sonnenblumen hier, die vielleicht jetzt kommen, wie diese Sonnenblumen dastehen vor ihrem Richter. Wie kann ich das feiern, wenn ich das ganz genau weiß? Vielleicht sogar ganz liebe Menschen, die ganz nah an mir dran sind, die Jesus ablehnen, Jesus nicht kennengelernt haben und die vielleicht so dastehen werden vor ihrem Richter. Wie kann ich das feiern? Wenn sie keine Hoffnung haben, wenn sie keine Zukunft haben und wenn sie kein Leben haben, geht das? Ich glaube, diese Frage und diese Erkenntnis ist der größte Schmerz, den man haben kann. Und wer Christus immer tiefer erkennt, der sieht natürlich die Hoffnung, der sieht die Zukunft und der sieht auch das Leben, aber genauso sieht er die Verzweiflung, sieht auch das Ende und sieht auch den Tod. Wie kann ich mich angesichts dieses Bildes freuen? Keiner, der wirklich liebt, wird sich freuen können über das hier, über das Gericht. Alles aufgerichtet auf den Richter und zu wissen, da ist nichts mehr, was mir Hoffnung gibt. Und ich selbst finde in dieser Zerrissenheit keine Antwort. Und die werde ich heute auch nicht geben. Denn ich stehe eben selber in dieser Zerrissenheit. Und ich denke an die Verletzten, ich denke an die Gequälten, die Getöteten, die Chancenlosen. Ich denke an die Verführten, an die Missbrauchten dieser Welt, das ganze Leid dieser Welt. Und je mehr ich aufzähle, wird mir die Grausamkeit auch dieser Welt bewusst, in der wir leben und auch Advent feiern. Was auf dieser Welt passiert, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, oder? Allein, wenn ich an die Gaskammern denke und was dort geschah. Oder in den Foltergefängnissen, zum Beispiel in Syrien. Oder wenn ich höre, im Mittelmeer nach 30 Seemeilen, wenn da ein Schiff kentert mit Geflüchteten, das wird nicht mehr gerettet, weil es ja außerhalb der Zone ist. Oder heute Morgen wurde ich damit geweckt, dadurch, dass die Entwicklungshilfe so runtergefahren wird, in Amerika eingestellt worden ist, in Mali Cholera-Epidemie ausgebrochen ist, weil man nicht mehr für sauberes Trinkwasser dort sorgen kann und das ungeheure Ausmaße dort annimmt und Menschen einfach sterben, weil das Geld woanders hinfließt, in Panzer oder sonst irgendwas. Wie kann das wahr sein, was in dieser Welt geschieht? Was geschieht hier? Und diese gleiche Welt, die wird in diesen Wochen in einen Lichterglanz gehüllt, den ich nicht madig machen möchte oder auch nicht missen möchte. Das ist schön, aber gleichzeitig passiert das. In der gleichen Welt spricht man eben von Hoffnung, Zukunft und Leben und ich bin da zerrissen und ich bin auch überfordert, das alles zu sehen. Ich bin traurig und ich bin auch wütend. Ich habe Angst um Menschen und ich bin hilflos, wenn ich das sehe. Ich will das Licht zeigen und ich will das Licht sehen und ich will das Licht groß machen und viele wollen das gar nicht sehen, wollen das Licht gar nicht haben. Ich will den Menschen investieren und am Ende läuft es doch in das Leere. Erst erst einmal war es jetzt wichtig für mich zu entdecken, wie ist denn das Herz Gottes? Wie sieht es denn in dem Herzen Gottes aus? Was will er denn eigentlich? Was trägt er mit sich rum in seinem Herzen? Und bin auf diese Verse hier gestoßen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Juda sitzt in Babel. Sie sind nicht geflüchtet, sie wurden dorthin deportiert. Und auch das ist ein unvorstellbares Leid, wenn so viele Menschen einfach gepackt werden, entwurzelt werden und woanders hingesetzt werden. Und zuerst sagt Gott ihnen, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, das steht davor, in all dem versucht euch ein normales Leben aufzubauen, sagt Gott. Wohnungen bauen, einen Garten bepflanzen, Familien gründen und tut alles zum Wohl der Stadt Babel, damit es Babel gut geht. Und dann betet für diese Stadt. Auch das steht dort. Haltet an Gott fest. Lauft nicht irgendwelchen Propheten und Wahrsagern hinterher. 70 Jahre später werde ich euch zurückbringen. 70 Jahre später werdet ihr wieder zu Hause sein. Und nachdem er das gesagt hat, da kommen eben diese Verse, die ich eben gelesen habe. Da geschieht etwas Grausames. Und Gott lässt das zu, dass das geschieht. Und sagt sogar, das muss geschehen. Und will sogar, dass das Juda diesen Weg gehen muss, um etwas zu lernen. Juda soll wachgerüttelt werden. Juda soll umkehren. Juda soll wieder in der Partnerschaft mit Gott leben. Das ist sein Ziel an dieser Stelle. Das Leid, sagt er hier, das ist nicht mein Ziel. Das will ich nicht. Die Verbannung ist kein Herzensanliegen Gottes. Das Gericht war dann auch später nicht die Mission von Jesus, endlich zu richten und den Leuten endlich mal zu sagen, dass sie in die Hölle gehen. Nee, das ist nicht auf dem Herzen Gottes. Zu Jeremia spricht Gott, ich will Frieden, ich will Zukunft, ich will Hoffnung. Zusammengefasst, ich will Leben für euch. Das ist auf meinem Herzen. Bei allem, was geschieht, ich habe nur das eine auf dem Herzen, ich will leben. Und es wird hier deutlich, auch besonders in dem zweiten Teil dieser Verse, Gott will Beziehung, Gott will Partnerschaft mit uns. Das ist das, was ihn antreibt, diese Partnerschaft, diese Beziehung mit uns. Ich lasse mich von euch finden. Das will ich. Ich will endlich wieder mit euch zusammen sein. Ich ertrage es nicht ohne euch. Ihr geht euren Weg, ich bin hier. Das muss wieder zusammenkommen. Wir müssen wieder einen Weg miteinander finden. Nicht weit weg von Babel, heute im Irak, da liegt der Iran. Und ihr wisst, dass ich eine besondere Beziehung habe zu den Menschen im Iran. Und ich staune, wenn ich immer wieder neu von diesem geistlichen Hunger im Iran höre. Dieses Land fängt an, Jesus zu suchen. Dieses Land fängt an, umzukehren zu Jesus und ist vielleicht schon viel weiter, als wir denken. Und Gott sagte zu Juda, ihr werdet mich suchen und dann werdet ihr mich finden. Das gilt für Israel, das gilt für den Iran, das gilt für Deutschland und das gilt auch hier für unsere Stadt Sindelfingen. Denn Gott will nicht das Leid für diese Welt, weil er sieht, wohin diese Welt steuert, wo diese Welt hingeht. Gott will das Leiden nicht, sondern Gott will das Leben. Das nimmt null den Schmerz des Gerichtes. Das nimmt es nicht. Und das nimmt auch nicht die Qual der Verlorenheit. Es zeigt mir nur das Herz Gottes. Es zeigt mir nur sein Verlangen dieser Welt und den Menschen, nicht dem Leiden und dem Gericht und der Verlorenheit zu überlassen, sondern das Leben in der Partnerschaft mit ihm zu bringen und uns dort hineinzuführen. Es gibt diesen Weg in das Leben und das will Gott. Lasst uns mal bei Hesekiel reinschauen, was dort steht. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Die Propheten, die mussten ja richtig viel Gericht ankündigen, wenn man sie so liest. Also so die ganz große Freude ist das ja manchmal nicht, so ein Gerichtswort nach dem anderen zu lesen. Sie haben gewarnt, sie haben ihnen die Folgen erklärt, wenn ihr diesen Weg weitergeht, dann wird das und das passieren. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder neu und ein Prophet nach dem anderen. Und wenn man das Alte Testament anschaut, manchmal ist es ja auch ganz schön blutig. Und viele empfinden das als zu brutal und manche sagen auch, Gott ist zu brutal. Viele sehen nur noch diesen strafenden Gott und sehen seine Liebe überhaupt nicht mehr und verzweifeln auch daran. Ja. Schaut euch nochmal diese Verse an. Das zeigt das Herz Gottes und ich lese sie nochmal. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Ich finde, so mitten hinein in diesen Propheten Hesekiel, der viel auch von den Gerichtsworten geprägt ist, aber nicht nur hier, an so vielen Stellen dringt das durch, was eigentlich auf dem Herzen Gottes ist. Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen, so wie ich auch nicht. Gottes tiefster Wunsch ist, dass ein Mensch umkehrt von seinem Weg in den Tod und dass er am Leben bleibt, bis in Ewigkeit. Wenn ich einem drogensüchtigen Jungen gegenüber sitze, dann sage ich ihm auch, wenn du diesen Weg weitergehst, wenn du so weitermachst, wirst du bald alles tun, um an Geld für deine Drogen zu kommen. Du wirst alles tun. Andere werden dann auch für dich dealen. Dann wirst du auch andere in die Drogensucht hineinführen. Vielleicht wirst du dich sogar prostituieren. Alles für die Droge. Und am Ende wirst du dann dir den goldenen Schuss geben. Und dann wird man dich irgendwo auf einer dreckigen Toilette finden. Dem Trinker, dem Säufer sage ich, du wirst deine Familie kaputt machen. Und irgendwann wirst du deine Arbeit verlieren. Und dein einziger Halt wird dann nur noch die Flasche sein. Auf dem Herzen Gottes ist genau das, das dem Menschen zu sagen, dass ein Mensch den Tiefpunkt seines Lebens erkennt und dann ihn erkennt, dann umkehrt. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, am Tiefpunkt des Lebens weiterzuleben, dass du umkehrst zu Gott, zu dem Gott, der uns in Jesus nahe geworden ist, zu dem Gott, auf den wir warten, dass er kommt. Und er ist der kommende Gott. Und es ist hart zu sehen, wie tief ein geliebter Mensch hinabsteigen muss, bis er bereit ist, mit Jesus wieder hinaufzusteigen. Das zu sehen und zu erleben, das ist der größte Schmerz. Und der Schmerz ist noch tiefer, wenn der geliebte Mensch nicht umkehrt, sondern diesen Weg weitergeht. Auch in Hesekiel heißt es, so sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Warum wollt ihr diesen Weg gehen? Warum wollt ihr in den Tod reinrennen? Merkt ihr dieses Leiden Gottes an dieser Welt? Warum wollt ihr sterben? Das habe ich mich vor kurzem auch gefragt, wenn man die Tür aufmacht und er liegt da, daneben die leeren Schachteln der Medikamente. Warum willst du das Leben nicht mehr? Ich versuche zu verstehen, warum ein Mensch dieses Leben nicht will und mit allen Mitteln kämpft, hier auf dieser Welt den Kopf noch ein bisschen über Wasser zu halten. Warum will ein Mensch das Leben nicht, das Gott ihm anbietet? Wenn ein Mensch kämpft, um irgendwie und in irgendwas einen Halt und einen Sinn noch zu finden, und er findet ihn nicht. Und jetzt? Die einen sind wütend, verzweifelt und traurig und sie geben auf. Die anderen kämpfen wie die Löwen und sie werden hart. Und wieder andere folgen im dunklen Tal dem guten Hirten und hoffen auf das Licht am Ende des Tunnels. Gott will am Tiefpunkt des Lebens und an jedem anderen Punkt auch, aber auch an diesem Tiefpunkt des Lebens, will für jeden der gute Hirte werden, wenn das dunkle Tal so dunkel wird, dass man nichts mehr sieht, wenn man keine Hoffnung mehr hat, wenn man kein Licht mehr sieht, da sagt er, da will ich dein guter Hirte werden. Und Gottes Herz schreit, wenn ein Mensch nicht umkehrt, wenn ein Mensch seinen Weg alleine weitergeht in die Verlorenheit und den Weg in das Leben nicht findet. Wir wissen, Gottes Herz ist ein Vaterherz. Und wenn unser Herz blutet wegen eines geliebten Menschen, dann blutet das Herz Gottes ganz genauso. Auf Gottes Herzen, da ist das Leben. Nur das Leben. Ich weiß, dass das keine Lösung ist für die Zerrissenheit, von der ich gesprochen habe. Es ist gar keine Lösung. Und diese Welt hat dafür auch keine Lösung. Advent heißt auch Umkehr. Ich weiß nicht, wie oft wir im Advent über Umkehr sprechen. Aber Advent ist auch die Zeit der Umkehr. An einem Adventssonntag steht in der Regel Johannes der Täufer im Mittelpunkt dieses Adventssonntags, im Zentrum. Und eine Botschaft des Täufers war, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Damit ist er gestartet. Damit hat er den Weg von Jesus vorbereitet, hat das den Menschen entgegengerufen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es gibt eine Alternative, es gibt einen neuen Weg, es gibt das Leben. Jetzt ist die Chance da. Tut Buße, kehrt um. Jesus kommt. Und der Himmel kommt so nah und das Leben wird so greifbar, wie es noch nie greifbar war für diese Welt. Das Leben wird greifbar und in der Umkehr, da lassen wir das alte Leben hinter uns und ergreifen das Leben in Christus. Aber so viele begreifen es nicht. Es ist greifbar, aber sie greifen nicht zu. Es ist so, wenn wir auf dem Meer schwimmen, wie dieser Mann hier. Wir wollen leben. Und wir wollen irgendwie da durchkommen. Und wir wollen auch irgendwie ans Ufer kommen. Aber wir schwimmen immer weiter auf das Meer. In der Hoffnung, dass irgendwo mal ein Ufer kommt. Wir wollen nicht umkehren. Wir wollen nicht zurückgehen. Vielleicht kommt ja dann irgendwann das Land. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir nicht leben werden, wenn wir nicht umkehren. Wenn wir unseren Weg weitergehen und hoffen, ja, das wird schon recht werden, das wird schon gut werden. Und irgendwann kommt schon das Land. Umkehr ist die Rettung. Umkehr an das sichere Land, in die sicheren Arme Jesu, der unser Leben ist. Du wirst nicht leben, wenn du nicht umkehrst. Oft ist unser menschliches Herz so verblendet und hart. Und wir blicken das einfach nicht, dass das der einzige Weg ist, umzukehren. Und wir leben in unserer eigenen Welt. Wir verstehen die geistlichen Zusammenhänge Gottes nicht. Ich habe daneben ein anderes Bild, einen Seenotrettungskreuzer. Die Seenotretter, die fahren eben raus aufs Meer, auf die See, um zu retten. Auch die, die die Warnungen nicht hören wollen, werden sie retten. Auch die, die sich selbst überschätzt haben, auch die, die vollkommen unbedacht waren, da rauszufahren, auch die, die einfach abgetrieben wurden auf dem Wasser. Und ich fand das so spannend, diese Woche einen Seenotretter, der dann Folgendes sagte: Mir ist das egal, warum der da draußen ist, auf der Nordsee, davon hat er gesprochen. Mir ist das egal, warum der da ist. Ich will ihn einfach nur retten. Was hat dieser Seenotretter für ein Retterherz? Es ist mir so total egal, warum. Ich will, dass dieser Mensch lebt. Und ich wünsche mir so zutiefst, dass unsere Gemeinde hier so ein Seenotrettungskreuzer ist. Dass wir genau so jemand sind und dass wir auf diesem Boot sitzen und nur eins auf dem Herzen haben. Egal, was der gemacht hat in seinem Leben. Egal, wie der gelebt hat, wie der drauf ist und was los ist in seinem Leben. Ich will nur das eine, der soll gerettet werden. Wir betrauern zu Recht, die am Ende vor dem Richterstuhl Gottes stehen werden. Aber diese Trauer, die könnten wir auch in das Gebet für Menschen setzen, umsetzen. Dass Menschen gerettet werden. Diese Trauer könnte unsere Motivation sein, nicht mehr von unserer Hoffnung und von unserem Leben in Christus zu schweigen, sondern davon zu erzählen. Lasst uns eine Zeit der Stille haben. Einfach mit Jesus jetzt mal drüber reden. Was mache ich mit dem jetzt? Was verändert das in meinem Leben? Muss ich selber umkehren? Was heißt das für mich, umzukehren? Und zu wem schickt Jesus mich wie dieser Seenotrettungskreuzer? Wo schickt Jesus mich dahin, um zu retten? Das macht ja Jesus. Aber er schickt mich dahin. Zu wem schickt Jesus mich? Lasst uns einfach mal mit Jesus darüber reden und stille werden. Und ich bete dann danach. Lieber Herr, jeden Gedanken, jedes Gebet hast du gehört und gesehen. Und du siehst unseren Schmerz und wir sehen deinen Schmerz. Und du hast gesagt, kehrt um. Und ich möchte dich bitten, dass wir zum Menschen immer mehr werden, die Menschen in diese Umkehr hineinführen können, die ihnen davon erzählen können, die dich bezeugen und Leben in das Leben von Menschen bringen. Lass uns zu solch Kreuzern werden hier in dieser Stadt, die unterwegs sind, um Leben zu retten, egal wer sie sind, egal was sie getan haben. Hilf uns und verändere unser Herz, unser Leben, unser Denken. Danke, lieber Herr. Amen.